Danke, himmlischer Vater, dass du das Licht dieser Welt bist, dass du Vater des Lichts bist. Danke, dass wir heute Morgen hier Gottesdienst feiern können. Und ich möchte dich bitten, dass du unsere Herzen, unsere Ohren öffnest für dein Reden und dass du alles Stören hinwegnimmst und dass du meinen Mund füllst, dass ich deinen Ruhm und deine Ehre verkündige. Amen. Ohne Licht gibt es kein Leben. Das haben wir eben zu Beginn des Gottesdienstes schon zusammengetragen, wenn wir an das Licht denken. Ohne Licht gibt es kein Leben. Und die Schöpfung beginnt ja mit den Worten, dass Gott sprach: Es werde Licht und es wurde Licht. Wir lesen dann weiter, dass Gott die Finsternis und das Licht trennte. Erst nachdem Gott das Licht geschaffen hat, hat er dann auch die Sonne und den Mond geschaffen. Wir können uns unsere Erde ja ohne die Sonne gar nicht vorstellen. Und wenn wir an Licht denken, dann natürlich immer auch an die Lichtquelle. Und das bedeutet für uns, die wir hier auf dieser Erde leben, ohne die Sonne würde es kein Leben geben. Keine Photosynthese. Wir als Menschen wären gar nicht in der Lage, ohne Licht zu überleben. Die Pflanzen ebenfalls nicht und auch die meisten Tiere, mit einigen Ausnahmen, die so in der Tiefe des Meeres leben, wo kein Licht mehr hinkommt, da gibt es noch Leben. Aber wir als Menschen sind ohne Licht nicht überlebensfähig. Wir brauchen Licht und wir sehnen uns nach Licht. Gerade auch jetzt so in der dunklen Jahreszeit. In der letzten Woche wurde ja in Israel und die Juden weltweit haben ja das Chanukka-Fest gefeiert. Und zu diesem Chanukka-Fest bekam ich auch die Nachricht von einem Israeli, den ich vor einigen Jahren auf einer Israel-Reise kennengelernt habe. Und er schrieb seinen Freunden und er versendete Grüße zu dem Chanukka-Fest. Und er schrieb: Dieses Jahr fällt es mir schwerer, Grüße zu verschicken. In den dunklen Zeiten, in denen wir derzeit leben, ist es schwieriger, Licht zu finden. Deshalb ist es der richtige Zeitpunkt, das Licht zu suchen. Ich wünsche euch in dieser Zeit aus diesem Land, dass wir alle bald viel Licht in unserem Leben haben werden. Diese Sehnsucht, die Sehnsucht, dass es hell wird in der dunklen Zeit. In der dunklen Zeit, in der gerade das Volk Israel steht, dieses Land, was so erschüttert wurde durch dieses Massaker. Licht, wonach Menschen sich sehnen, auch die Geiseln, die vermutlich irgendwo in dem Tunnelsystem der Hamas festgehalten werden. Sehnsucht, ans Licht zu kommen, in die Freiheit. Was wird bei dem Chanukka-Fest gefeiert? Nun, das Chanukka-Fest geht auf die Tempelweihe, die Wiedereinführung des Tempels, die Wiedereinweihung des zweiten jüdischen Tempels zurück im Jahre 164 vor Christus. Die Seleukiden hatten dort die Herrschaft übernommen und die Makkabäer unter jüdischer Herrschaft hatten Jerusalem wieder zurückerobert. Und der Tempel wurde beleuchtet von dem sogenannten siebenarmigen Leuchter. Denke ich, der ist vielen ein Begriff. Und es war vorgeschrieben, Gott hatte das so vorgeschrieben, dass dieser Leuchter, dieser siebenarmige Leuchter mit Öl versorgt werden sollte, dass ständig Licht im Tempel brannte, rund um die Uhr, abend und morgens. Was passierte, dass nicht mehr genug Öl da war und das Öl wieder neu hergestellt werden musste, reines Olivenöl, so wie es vorgeschrieben war. Es war aber nicht mehr ausreichend Öl da und nun war die Befürchtung da, dass das Licht verloschen würde. Aber das geschah nicht. 8 Tage lang brannte ohne Öl das Licht. Und nach 8 Tagen war das neue Öl, was hergestellt war, wieder fertig, um es dann in die Ölgefäße reinzugießen, dass der Leuchter weiter leuchten konnte. Und weil diese 8 Tage ohne Öl dieser Leuchter brannte, in Andenken an dieses Wunder haben die Juden dann diesen Chanukka-Leuchter errichtet, eben mit 8 bzw. mit 9 Lichtern. Aber es sind 8 Lichter. Jeden Tag wird eine Kerze angezündet und die 9. Kerze, die oben steht auf diesem Leuchter, die ist so ein bisschen erhöht, das ist der sogenannte Diener, der dient dazu, dass jeden Tag dann eine Kerze neu angezündet wird. Ähnlich wie wir das ja auch von dem Adventskalender, auch von dem Adventskranz kennen, dass ein Licht nach dem anderen angezündet wird. Der hier übrigens von Heinrich Wiechern ins Leben gerufen wurde, vielleicht in Anlehnung an den Chanukka-Leuchter. Damals hatte dieser Adventskranz auch 24 Lichter gehabt. Auf jeden Fall, wir lesen in der Bibel, dass Jesus auch bei diesem Chanukka-Fest zugegen war und es auch gefeiert hat. Es war Winter, so lesen wir. Doch kurz bevor dieses Chanukka-Fest gefeiert wurde, war Jesus auf einem anderen großen Fest, was auch mit Licht eine große Bedeutung hatte, beziehungsweise bei diesem Fest, bei dem Laubhüttenfest, war es so, bei dem Jesus zugegen war, dass der Tempel dann hell angestrahlt wurde. Und das Licht des Tempels symbolisierte für das Volk Israel, Gott ist gegenwärtig. Dargestellt durch den 7-armigen Leuchter, der ununterbrochen brannte. Der 7-armige Leuchter als Zeichen der Gegenwart Gottes. Und dann aber bei den großen Festtagen des Laubhüttenfestes wurde abends der Tempel beleuchtet und ganz Jerusalem und all die Juden, die ja zusammengekommen waren, um diese Feste zu feiern, waren dankbar und stolz drauf, dass sie wussten, Gott ist hier gegenwärtig. Dafür stand der Tempel. Gott ist hier. Es ist Licht geworden. Und während des Laubhüttenfestes, als das Laubhüttenfest zu Ende ist und die Menschen gefeiert haben, Jesus ist im Tempel nach dem 8. Tag, nach dem Ende des Festes, und da tritt er nochmal neu auf und sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Ich bin das Licht der Welt. Diese Aussage ruft Widerspruch hervor. Die Pharisäer sagen, das sagst du von dir selber aus. Aber du bist doch nicht das Licht der Welt. Für sie war das Licht der Welt Gott selber und symbolisiert im Tempel. Und nun tritt Jesus im Tempel auf und sagt, ich bin das Licht der Welt. Die Pharisäer und Schriftgelehrten bezichtigen ihn der Lüge. Und Jesus macht deutlich, woher ich komme. Ich weiß, woher ich komme. Und das ist vom Vater im Himmel. Er ist, wie wir es eben gesungen haben, der Vater des Lichts. Und Jesus sagte weiter, ihr kennt weder mich noch meinen Vater. Wenn ihr mich kennt, so würdet ihr auch meinen Vater kennen. Der Tempel galt für die Juden als den Inbegriff des Lichtes, Gegenwart Gottes. Und nun steht Jesus auf und sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer in der Bibel, gerade im Alten Testament, nachschaut unter dem Stichwort Licht, der wird entdecken, dass an verschiedenen Stellen von dem Licht die Rede ist. Bei der Schöpfung, wir haben es schon gehört. Auch bei den Psalmen wird von dem Licht gesprochen. Aber am häufigsten finden wir das Wort Licht erstaunlicherweise in dem Buch Hiob. Hiob redet am meisten von dem Licht, aber auch von der Finsternis. Und er spricht unter anderem davon, dass er sagt, warum gibt Gott das Licht dem Mühseligen und das Leben dem betrübten Herzen? Hiob, als derjenige, der leidet, kann es nicht fassen, dass Gott ihm das Leben geschenkt hat, dass er am Leben ist und dass er das Licht dieser Welt überhaupt erblicken musste. Dieser Tag meiner Geburt sollte ausgelöscht werden, so schreibt er. Da wird deutlich, und gerade im Buch Hiob 28 Mal kommt dort das Wort Licht vor, dass diese Spannung da ist, auf der einen Seite Licht zu erleben und auf der anderen Seite die Finsternis zu erfahren. Denn das war ja das, was Hiob unter anderem durchmachen musste, dass er eigentlich keinen Lebenssinn mehr in seinem Leben erblickte. Ähnlich wie es dann auch später Jochen Klepper ja auch durchmachen musste. Im Dritten Reich, von dem wir ja eben das Lied gesungen haben, der alles Mögliche versuchte, dass seine Frau und vor allem auch seine Töchter am Leben bleiben könnten. Er war so verzweifelt, er wusste, ich kann es meiner Familie nicht zumuten, ich kann es meiner jüdischen Frau und meinen Töchtern nicht zumuten, dass ich sie in die Hölle der Nazis schicke. Und so haben sie dann aus diesem Grund damals den Freitod gewählt, weil er diese Spannung erlebte, dass die Finsternis über sie kam, beziehungsweise er sie nicht in die Finsternis hineinführen wollte. Ähnliches erlebte Hiob und ähnliches erleben Menschen heute. Und auf dem Weg hierher hörte ich eine Andacht und da hieß es auch, dass es in dieser Adventszeit ja wie so eine Glocke der Dunkelheit sich über die Völker legt. Manche Menschen sind verzweifelt, ohne Hoffnung und umso größer die Botschaft, wenn Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Es heißt bei Hiob auch von Gott, dass es heißt, Gott breitet sein Licht um sich und bedeckt alle Tiefen des Meeres. Ja, selbst in die Tiefen des Meeres, wo wir mit unserem menschlichen Auge kein Licht mehr wahrnehmen, wird hier von Gott ausgesprochen, dass auch die Tiefen des Meeres sein Licht erreichen. Dass doch Tiere in dieser für uns absoluten Finsternis leben können. Das ist, denke ich, auch ein Geheimnis des Lichtes Gottes. Unser Horizont, unser Blick ist ja begrenzt. Und wo wir vielleicht nur noch Finsternis wahrnehmen, da ist Gott dennoch am Wirken. Gerade unser menschliches Auge ist ja nicht so ausgeprägt, dass wir uns in der Finsternis bewegen können. Wenn es absolut stockdunkel ist, wenn wir kein Licht haben, dann sind wir hoffnungslos aufgeschmissen. Wir sehen nicht das Loch, die Grube, die vor uns liegt. Wir sehen nicht den Baum, der vor uns steht. Wir rennen dagegen oder wir fallen hinein. Unser Blick ist begrenzt. Aber selbst in der Finsternis kann Gott noch wirken. Und das tut er auch. Und Gott hat Licht in diese Finsternis hineingebracht und hineingetragen und er hat das durch Jesus getan. Es wurde schon angekündigt bei dem Propheten Jesaja, wo der Messias angekündigt wird. Es heißt in Jesaja 49, es ist zu wenig, dass du mein Knecht, damit ist der Messias gemeint, dass du mein Knecht derjenige bist, die Stämme Jakobs aufzurichten und die Zerstreuten Israels wiederzubringen, sondern ich habe dich gemacht zum Licht der Heiden. Zum Licht der Heiden. dass du seist mein Heil bis an die Enden der Erde. Und als Jesus geboren wurde und dann von Maria und Josef zum Tempel gebracht wurde, da ist es der alte Simeon, der dieses Kind, diesen Säugling auf dem Arm nimmt, 8 Tage alt, und sagt, du bist das Licht der Nationen, das Licht der Heiden und bist derjenige, der angekündigt wurde, zum Preis deines Volkes Israels, aber ein Licht für die Heiden. Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und Dunkel die Völker. Aber über dir, den Messias, geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dich, über dir. Und die Heiden werden zu deinem Licht ziehen und die Könige zum Glanz, der über dir aufgeht. Jesus ist gesetzt als das Licht für die Völker. Das Volk Israel stand in dem Bund mit dem lebendigen Gott. Aber dass auch die Heiden das Licht Gottes erfahren sollten, das wird beim Propheten Jesaja angekündigt. Und nun breitet sich das Licht aus. Jesus wird bekannt gemacht in aller Welt. Dazu tragen auch wir Christen bei. Deswegen auch diese Aktion, dass wir das Licht in die Welt tragen. Zu unserem Nächsten, der vielleicht Gott gar nicht kennt, der sich nach Hoffnung, nach Zuversicht sehnt, aber sie dennoch noch nicht in seinem Herzen hat. Aber da sind eben auch Völker, die im Dunkeln leben. Vor einigen Wochen, Anfang November, durfte ich mit einem unserer DMG-Missionare in Neumünster oben in Schleswig-Holstein eine Missionswoche auch mit einigen anderen noch veranstalten. Unter anderem war ich mit Gamil unterwegs. Gamil ist ein Ägypter, der in Alexandria aufgewachsen ist und der als junger Mann zum Glauben an Jesus gekommen ist. Er hatte eine Firma gehabt mit etlichen Angestellten, um die 30 Angestellte. Und irgendwann wurde er eingeladen von einem Freund zu einer Konferenz und da ging es um Mission. Und während dieser Konferenz, so erzählte er, erkannte er, dass es Menschen gibt und Völker gibt, die noch in absoluter Dunkelheit leben. Und er spürte den Ruf Gottes, dass er von Gott berufen ist, als Christ Licht in diese Dunkelheit zu tragen. Und dann machte er sich auf und ging in den Sudan. Er nahm sich immer einige Wochen, 1-2 Monate Auszeit. Ein Freund, dem übertrug er denn die Firma, dass er in dieser Zeit für die Firma verantwortlich war. Und dann hat er unter den Nubiern die gute Nachricht von Jesus bekannt gegeben. Hat einen Jesusfilm gezeigt. Und er erzählte, wie die Menschen dort diese Botschaft annahmen. Und da war in einem Ort, wo er war, ein alter Mann, fast 80 Jahre alt, und er sagte, du musst auch in mein Heimatdorf in die Berge kommen und dort die gute Nachricht bringen. Und Gamil erzählte, er hatte so eine Angst. Er war so ein Flachland-Tiroler aus Alexandria. Er kannte keine Berge. Und er sah nur dieses Gebirge, und dieser alte Mann lud ihn da ein, hochzugehen. Und er hatte wirklich Angst, dass er da irgendwo abstürzt. Und er sagte, sie hatten keinen Strom dort oben. Und er sagte, die Frauen trugen den Generator und das Filmmaterial, trugen sie auf ihren Köpfen hoch. Und sie waren viel schneller oben als er, der immer angstvoll runterblickte, weil er die Angst hatte, da abzustürzen. Und auch die Menschen dort hörten die gute Nachricht von Jesus. Er durfte dann, als der Konflikt ausbrach im Sudan, durfte er nicht mehr weiter in den Sudan einreisen und dann zog er in den Südsudan. Mittlerweile erkannte er, dass er nicht mehr nur noch 2 Monate Gott dort dienen kann, sondern er verkaufte seine Firma und zog ganz runter in den Südsudan zu einem der ärmsten Völker dieser Erde. Der Südsudan ist ja das ärmste Land auf der ganzen Erde. Und er sagte, die Menschen dort leben in absoluter Dunkelheit. Geistlich gesehen, aber auch natürlich. In die Volksstämme, in die Dörfer, in die er dort zog, kein Licht. Da gibt es keinen Strom. Und er hat dort die Botschaft von Jesus bekannt gemacht. Und dann Menschen kamen zum Glauben. Und dann waren dort zwei junge Männer, die zum Glauben an Jesus gekommen waren. Und die luden ihn ein, komm doch in unser Dorf. Bei dem Volk der Luos, zu diesem Volk, hat Gott ihn gerufen gehabt. Und diese jungen Männer luden ihn ein. Und er machte sich auf. Mit Generatoren, Filmmaterial zeigten sie den Jesus-Film. Sie gingen von Haus zu Haus in dem Dorf, aber große Ablehnung. Keiner war bereit, diese Botschaft anzunehmen. Weil die Menschen sagten, wenn wir deinem Gott folgen, dann werden unsere Götter unsere Kinder umbringen. Und er sagte, und dann war eine Frau, die auf ihn zukam, und sie hatte ein 5 Monate altes Kind auf dem Arm, und dieses Kind war am Verhungern und am Sterben. Und es war offensichtlich, dass dieses Kind sterben wird, vollkommen abgemagert. Und diese Frau erzählte ihm, dass sie schon 10 Kinder hatte, und 5 waren gestorben, weil sie nie stillen konnte. Und die anderen 5 Kinder hatte sie mit Ziegen und Kuhmilch durchbringen können, aber weil wieder Hungersnot war und die Ziegen und Kühe nicht ausreichend Milch gaben, war nun auch das weitere Kind am Verhungern. Sie konnte nicht stillen. Und sie fragt Gamil, kann dein Gott auch machen, dass mein Kind lebt? Und Gamil sagte, und das ist sein Bekenntnis, was er immer wieder sagt, mein Gott kann alles. Mein Gott kann alles. Und er sagte, im Stillen dachte ich aber, wenn ich nächste Woche wiederkomme, dann bringe ich halt Milchpulver mit. Und eine Woche später kommt er wieder in dieses Dorf gefahren und jetzt ist das ganze Dorf versammelt und will ihn hören. Und in der ersten Reihe sitzt vorne die Mutter mit dem 5 Monate alten Kind und stillt ihr Kind. Mein Gott kann alles. Das war der Durchbruch, dass das Licht zu diesem Volk der Luos in dieses Dorf hineinkam. Dass die Dunkelheit weichen musste. Und er hat viel Widerstand in den letzten Jahren erlebt. Die Medizinmänner, die ihn umbringen wollten. Später kam ein Soldat zum Glauben an Jesus. Und dieser Soldat erzählte ihm, dass damals, als er das erste Mal in dieses Dorf kam, er mit einem geladenen Gewehr im Gebüsch sich befand und ihn umbringen wollte. Und als er abdrückte, funktionierte der Auslöser nicht. Licht ist stärker als die Finsternis. Und dieses Volk wird nun erreicht mit der Botschaft von Jesus. Menschen sind dort zum Glauben gekommen. Gamil hat dort im Südsudan seine Frau kennengelernt, die der Herr aus Israel dort herberufen hat. Sie haben geheiratet, mussten dann später wieder das Land verlassen, als der Bürgerkrieg ausbrach. Aber jetzt können sie gemeinsam, jetzt wohnen sie in Deutschland, aber können immer wieder in Abständen für 2 Monate dort zu diesem Volk der Luo gehen, um dort die Christen zu schulen. Das machen sie wieder. Jetzt am 31.12. fliegen sie wieder runter für 2 Monate. Und dann schulen sie Hunderte von Christen, die dort Nachfolger Jesu geworden sind, damit doch weitere die gute Nachricht dort im Südsudan hören, dass es Licht wird in der Finsternis. Ich bin das Licht der Welt, sagt Jesus. Doch Jesus sagt nicht nur von sich aus, dass er das Licht der Welt ist, sondern er sagt es auch über uns. Er sagt, ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid das Licht der Welt. Wie kann es sein, dass du Licht bist? Von dir aus ist da nichts, was leuchten könnte. Paulus schreibt sogar über uns, die wir vorher nicht Jesus gekannt haben. Er sagt, denn ihr wart früher Finsternis. Er sagt nicht nur, ihr habt früher in Finsternis umhergetappt, sondern ihr wart Finsternis. In eurem Leben war absolute Dunkelheit. Da war nichts da, was in irgendeiner Weise Leuchtkraft gehabt hätte. Da war nichts, was in irgendeiner Weise Gott hätte verherrlichen können oder groß machen können. Oder dass die Menschen hätten sehen können, ja, der ist so ein bisschen fromm. Nichts, Finsternis waren wir. Ohne Christus sind wir Finsternis. Und dann schreibt Paulus, nun aber seid ihr Licht. Und er fügt noch an, in dem Herrn Jesus. Licht, leuchtend können wir nur, wenn Christus in mir lebt. Er ist das Licht. Und er leuchtet. Und deswegen werden wir von Paulus auch aufgefordert, lebt als Kinder des Lichts. Doch die Frage ist, bist du ein Kind des Lichts? Hast du Jesus angenommen und hast gesagt, ja, ich möchte mit dir leben? Und wenn du weißt, ja, in mir ist noch Finsternis, dann gilt heute die Einladung zu sagen, komm ans Licht, komm zu Jesus. Er lädt dich ein. Deine Finsternis, dein Versagen, deine Schuld, deine Sünde, die dich von Gott trennt, so wie Finsternis und Licht voneinander getrennt sind, so ist durch die Sünde eine Trennung da zu Gott. Aber Gott lädt dich ein, ans Licht zu treten. In die ausgestreckten und ausgebreiteten Arme Jesu zu sagen, ja Herr, dir will ich folgen. Er lädt dich ein, er zieht dich zu dir, zu sich. Und du bist eingeladen, diese Einladung anzunehmen, auch heute noch. Ich kann mich daran erinnern, es war auch kurz vor Weihnachten, 1982. Ich war 15 Jahre alt und ich hatte erlebt, bei meinem Cousin, als er zum Glauben an Jesus gekommen ist, dass es dort hell wurde. Und mit dem Licht in seinem Leben wurde auch eine Freude ausgestrahlt. Eine Freude, wo ich wusste, die möchte ich auch haben. Und so habe ich an einem Jugendkreisabend mein Leben Jesus anvertraut. Du, Herr, sollst mein Gott sein. Und ich lade dich ein, wenn du diese Entscheidung vielleicht hinausgezögert hast, tritt ein ins Licht. Jesus lädt dich dazu ein. Und Paulus schreibt weiter, wenn wir als Kinder des Lichts leben, dann bedeutet es, dass das Strahlkraft hat, dass das nach außen wirksam werden wird. Jesus sagt selber, ihr seid das Licht der Welt, ich lebe in euch, lasst euer Licht leuchten. Wie können wir unser Licht leuchten lassen? Wie kann es die Finsternis erhellen? Nun, wir müssen nach draußen gehen. Wenn wir nur in unserem Zimmer, in unserem Wohnzimmer bleiben, dann ist es so, wie wenn Jesus sagt, wir stellen unser Licht unter so einer Glocke. Sieht ja keiner, kriegt ja keiner mit. Aber sobald wir zu den Menschen gehen und sobald wir mit den Menschen zusammen sind, werden sie merken, dass wir anders sind. Hoffentlich merken sie das. Und Paulus gibt konkrete Anweisungen, wie wir das tun können. Güte, dass Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit in unserem Leben Gestalt bekommen. Und manche Menschen kommen dann vielleicht ins Fragen, dass wir uns anders verhalten. Ich erlebe das immer wieder beim Einkaufen. Mir passiert es, vielleicht passiert es euch nicht, aber mir passiert es immer wieder, dass die Kassiererinnen und Kassierer irgendwelche Fehler machen und dann ich einen falschen Betrag bezahle. Kürzlich in der Fischhandlung wurde der Fisch eingepackt und ich entdecke dann erst später, ja, die hat mir einige Fische gar nicht berechnet gehabt. Die 3 Matthias-Heringe, die ich bestellt hatte, da hat sie nur einen berechnet. Und dann war ich das nächste Mal wieder dort in der Fischabteilung und ich kaufte wieder diesen Matthias-Hering und dann sagte ich zu ihr, sie müssen noch 2 mehr berechnen. Letztes Mal wurden die nicht berechnet. Und die Frau schaute mich ganz erschrocken an. Vielen Dank, sie war ganz irritiert. Wo Menschen ins Nachdenken kommen, warum macht der das? Manchmal werde ich gefragt, manchmal nicht. Aber dass wir durch unser Verhalten, durch Freundlichkeit, durch Dankbarkeit, durch das Eintreten für die Wahrheit als Licht leuchten dürfen. Und diese Welt braucht Licht und die Welt braucht Orientierung. Auch unsere Politiker. Licht für die Völker, Licht für die Heiden. Ich denke, wir alle spüren das momentan, so zumindest mein Anschein, dass die derzeitige Bundesregierung wie im Dunkeln tappt. Was sollen wir tun? Geben sie uns Orientierung? Oder wird mehr Verwirrung und Hoffnungslosigkeit verbreitet? Dass wir für unsere Politiker beten, sie brauchen Weisheit und sie brauchen die Erkenntnis, dass sie Gott brauchen. Sie brauchen Gott. Gott hat gesagt, wem es an Weisheit mangelt, der bitte mich. Es gibt Christen im Bundestag, die auch beten. Und manche von euch mögen sich vielleicht noch daran erinnern, an unseren früheren Bundeswirtschaftsminister und unseren früheren Bundesgesundheitsminister. Philipp Rössler. Vielleicht ist manchen der noch ein Begriff. Der war ein Minister, es war der erste Minister, der nicht deutsche Wurzeln hatte. Der hatte asiatische Wurzeln, war ein Waisenkind in Vietnam aufgewachsen. In einem katholischen Waisenheim wurde er dann mit 9 Monaten von einer deutschen Familie adoptiert und wuchs dann hier in Deutschland auf. Und dieser Philipp Rössler hatte eine Eigenschaft. Er wusste, er braucht Hilfe. In schwierigen Krisensituationen hat er den Gebetskreis aufgesucht und hat gesagt, bitte betet für mich. Ich brauche Hilfe. Ich brauche Weisheit in diesen und jenen Entscheidungen. Und ich denke, wir sollten für unsere Regierung beten, dass sie erkennt, dass sie Gott braucht und dass sie Gott um Weisheit bitten darf. Licht gibt immer Orientierung und Gott möchte Orientierung geben. Den Völkern, unseren Politikern, aber auch uns selber. Dass auch wir durch Jesus die Orientierung haben, wie wir unser Leben zu gestalten haben, aber dass wir andere einladen, dass auch sie Orientierung bei Jesus finden. Wir sind quasi die Hinweisschilder zum Licht. Wir dürfen etwas widerspiegeln von der Herrlichkeit Gottes. Die Leuchtkraft, die ist Christus selber. Lebt als Kinder des Lichts. Ihr seid Licht in dem Herrn. Ohne Licht gibt es kein Leben. Ohne Jesus gibt es kein Leben. Lebt als Kinder des Lichts. Tragt in die Welt das Licht. Heute Nachmittag haben wir die Möglichkeit, dass wir unsere Komfortzone verlassen oder vielleicht in den nächsten Tagen und zu unseren Nachbarn gehen und sie einladen, das Licht dieser Welt kennenzulernen. Amen.